In der Bibel ist klar, wenn es um Schöpfung geht, wenn es um das geht, was Gott gemacht hat, dann kommt immer die Antwort des Menschen. Die Antwort des Menschen ist immer Dankbarkeit. Ist immer, dass wir hochgucken auf Gott und sagen, wow, das hast du gut gemacht. Der Lobpreis Gottes ist die logische Konsequenz davon, dass wir uns umschauen, dass wir die Schöpfung wahrnehmen und sehen. Und dass wir in der Schöpfung Gottes erkennen, wer der Schöpfer ist. In Jeremia Vers 32 steht es, ach Herr, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Es ist kein Ding vor dir unmöglich. Also wer diese Schöpfung sieht, der kommt automatisch auf den Gedanken, wenn Gott es gemacht hat, dann kann Gott alles machen. Dann ist nichts, was er nicht kann. Wenn wir uns aber mit Schöpfung beschäftigen, dann gerade in dieser Woche, dann merken wir auch, es ist gerade Klimaprotest überall. Es geht gerade richtig zur Sache. Wir merken, wir wissen, seit Monaten wird uns das ständig gepredigt. Wir leben in einer Welt, die verschmutzt ist, die hochgradig gefährdet ist. Wir Menschen haben es ein bisschen übertrieben mit unseren CO2-Ausstößen. Und das Gleichgewicht der Natur verschiebt sich. Die Ökologie kriegt einen Knacks. Es ist alles etwas aus dem Lot geraten. Irreversibel, sodass man es nicht einmal wieder zurückdrehen kann und sagen kann, okay, wir gehen wieder auf Anfang, sondern es ist gekippt. Und die Gefahren für uns Menschen sind groß. Also vielleicht dieses Bild hilft mir, ja, wenn man sich diese Welt vorstellt wie ein Schiff. Und diese Ökologie, das Gleichgewicht dieses Schiffes war jahrelang eine verlässliche, gute Heimat für uns Menschen. In diesem Schiff konnten wir durch die Zeiten steuern. Und wir merken jetzt, die Planken sind morsch, das Wasser dringt hier oder da ein und wir wissen nicht, wie lange geht es noch gut. Wir merken auch, wir können da nichts ausbessern oder schnell alles gut machen. Irreversibel, das Wasser dringt ein. Und in welcher Welt werden eigentlich unsere Kinder mal leben? Oder unsere Enkel? Also wenn man so sich mit diesen Klimasachen beschäftigt, dann sieht man ganz schnell schwarz. Manche sehen auch ganz schnell rot. Es gibt eine tolle Geschichte, die uns ein Stück weit deutlich machen kann, was wir Menschen mit dieser Welt machen, wie wir mit ihr umgehen. Es ist eine sehr alte Geschichte. Es ist eine Geschichte von Jesus. Allerdings ist es keine Geschichte, die in der Bibel steht. Es steht in einem apokryphen Evangelium. Insofern wissen wir nicht, ob das wirklich von Jesus ist. Ich würde jetzt eher mal vermuten, nicht. Aber trotzdem, ich finde diese Geschichte so bezeichnend und sie kann für uns einfach eine Parabel sein dafür, wie wir diese Welt behandeln. Da ist Jesus mit seinen Jüngern und die gehen so auf ein Gebirge zu, sind gerade so am, keine Ahnung, wo sie hinwollen, spazieren. Und am Fuße des Gebirges treffen sie einen Mann. Und dieser Mann, der hat ein Pferd und das Pferd hat er bis oben hin vollgeladen mit irgendwelchen schweren Steinen und mit irgendwelchen Taschen. Also dieses Pferd leidet unter seiner Last sichtbar. Und das Pferd soll also diesen Berg oder diesen steilen Weg hoch und das Pferd fängt an, aber nach ein paar Metern sackt das Pferd einfach zusammen, kippt um. Der Mann nimmt seine Peitsche und drischt auf das Pferd drauf mit aller Kraft, bis das Pferd blutet. Er schreit das Pferd an, steh auf, geh weiter. Und als Jesus das sieht, läuft er eben auf diesen Mann zu und sagt zu ihm, du Sohn der Grausamkeit, warum gehst du so mit diesem Pferd um? Siehst du nicht, dass die Last für das Pferd viel zu schwer ist? Und der Mann antwortet ihm so, was geht es dich an? Es ist mein Pferd. Ich habe dieses Pferd für viel Geld gekauft und ich mache mit diesem Pferd, was ich will. Und als Jesus merkt, mit dem kann er nicht reden, wendet er sich seinen Jüngern zu und sagt zu ihnen, hört ihr nicht, wie das Pferd schreit und jammert? Und die stehen so da, so gucken so beschämt zum Boden. Mm-mm, hören wir nicht. Hören es nicht. Das ist eine schöne Parabel, also keine schöne, sondern eine grausame Parabel, wie wir mit dieser Welt umgehen, dass wir diese Welt schlagen, dass wir sie auspressen, dass wir sie uns zu Nutzen machen wollen. Wir kaufen uns einfach Landstriche, wir reißen die uns unter den Nagel, wir machen das Beste draus, wir wollen Geld schöpfen aus dieser Welt. Also werden wir auch zum Schöpfer, wir wollen aber diese Erde, wir schlagen sie blutig. Und hören oft gar nicht, wie diese Erde schreit und wie sie jammert und klagt. Jetzt am Wochenende war Klimagipfel, Jugendklimagipfel der Vereinten Nationen. Und da gab es verschiedene junge Leute aus allen Ländern dieser Erde, die auch berichtet haben, wie sie diesen Klimawandel erleben. Und ein Mädchen, die ist 20 Jahre alt, aus Tuvalu, die schreibt, unser Land gehört zu den kleinsten der Erde. Es ist ein Inselstaat im Pazifik. Viele wissen nicht mal, dass wir existieren. Erwischt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Jetzt weiß ich es. Wir sind nur ein kleiner Punkt auf der Weltkarte. Aber wir dürfen nicht vergessen werden. Unser Land ist vom Klimawandel betroffen wie kaum ein anderes. Und sie sagt, in den vergangenen 18 Jahren haben wir mehr Stürme, mehr Überflutungen erlebt als je zuvor. Schon die alltägliche Flut setzt Straßen unter Wasser. Wir haben bereits Inseln verloren, und zwar zwei. Eine 2017 und eine andere erst Anfang des Jahres. Mit jeder Insel stirbt ein Stück unserer Kultur, ein Stück von uns. Irgendwann wird es Tuvalu nicht mehr geben. Wir werden fliehen müssen in andere Länder. Wir fragen uns, ob wir dort akzeptiert werden, wie wir sind. Oder ob wir alles verlieren, was uns ausmacht, unsere Identität, unsere Sprache. Es ist interessant, es zu lesen, unterschiedliche junge Leute sagen und welche Sorgen sie sich machen, sodass sie auf die Straße gehen. Es ist eine unheimliche Klimabewegung im Moment im Gange. Menschen, Jugendliche gehen wieder auf die Straße. Wann haben wir das letzte Mal erlebt? Also ich zu meinen Lebzeiten ehrlich gesagt nicht. Bin 80 geboren. Greta Thunberg, die Vorsprecherin oder die Schutzpatronin der Klimaschützer, die sich tatsächlich dann gestern auch hinsetzt, also sie saß und gemeint hat, wir werden nicht aufhören, wir machen weiter, bis ihr, und sie meint die Politik, bis ihr euer Verhalten ändert. Die Bundesregierung hat ja ein Klimapaket geschnürt. Ob das Sinn macht oder nicht, kann ich leider nicht beurteilen. Hab nur gehört, es soll nicht ausreichen. Und natürlich immer die Gefahr, dass die Falschen belastet werden. Und klar, Klimawandel, es wird uns alles was kosten. Es wird uns alle was kosten. Das ist auf jeden Fall so. Aber der Mensch hat sich letztendlich erhoben über die Schöpfung und sagt von sich, ich bin mehr. Ich kann diese Schöpfung regieren. Gott sagt ja auch, macht sie euch untertan. Regiert. Ja, ihr sollt Macht ausüben, aber die Menschen haben das oft falsch verstanden. Macht ausüben als, naja, dann gehört's ja mir, dann kann ich ja damit machen, was ich will und die zu meinem Zweck gut nutzen. Wenn Gott sagt, macht sie euch untertan, dann meint er, geht damit sorgsam um. Ihr sollt das, was ihr bekommt, bewahren und schützen und nicht kaputt machen. Das heißt nicht Macht ausüben oder euch untertan machen. Wir schlachten die Erde aus, wir schlagen sie, wir benehmen uns wie Verbrecher. Und unsere Abfälle, die kehren wir gern unter den großen Teppich der Schöpfung Gottes und hoffen, dass sie keiner sieht. So gehen wir mit dieser Welt um. Warte mal kurz, wenn du schon hier zwischenrufst, dann bitte mit Mikro, dass sie das oben auch hören. Passiert auch sehr.
Naja, weißt du, du schimpfst hier rum und denkst, du kannst was dagegen machen, ich kann was dagegen machen. Vielleicht die Politiker oder irgendwelche Chefs von großen Unternehmen, die können was dagegen machen. Aber uns wird immer nur ein schlechtes Gewissen gemacht. Wir können nicht mal, wenn wir drüber nachdenken, irgendwas in Plastik zu kaufen, kriegen wir schon ein schlechtes Gewissen. Und wenn wir keine Bio-Fair-Trade-Kleidung haben, dann sind wir schlechte Menschen. Und wenn ich morgen an die Elfenbeinküste fliege, dann bin ich ein Umweltsünder, ein Luftverpester. Überall kriegt man schlechtes Gewissen gemacht. Die ganze Zeit jetzt auch noch im Gottesdienst. Immer geht es um Nachhaltigkeit. Haben wir Christen denn nichts Wichtigeres? Keine wichtigeren Themen zu besprechen? Sorry.
Prima. Bei der Verena klatscht ihr oder was? Ja, habe ich schon vermutet, dass da heute sowas kommen wird. So ein Zwischenruf. Und habe mir überlegt, ich will das ungern heute aufziehen, das Thema als, also mein Einstieg war zwar in die Richtung, aber ich möchte euch eigentlich kein schlechtes Gewissen machen, dass ihr danach rausgeht mit gesenkten Köpfen oder dass ihr danach rausgeht und sagt, mir ist das eigentlich wurscht. Ja? Ich lasse mich in meiner Freiheit nicht einschränken. Das nervt mich einfach. Haben wir Christen keine besseren Themen? Und ich glaube schon, dass wir Christen auch andere Themen haben, die wichtig sind und auf die wir uns durchaus konzentrieren müssen. Aber auch diese Schöpfung, weil es Gottes Schöpfung ist, muss unser Thema sein. Aber ich möchte es nicht so mit so einem riesen Minus heute aufziehen und euch so ein Minus vor Augen stellen, dass ihr danach eben mit gebeugten Köpfen rausgeht. Ich habe mir gedacht, wir können das doch einfach auch angehen, das Thema mit einem Plus. Wir Christen können doch einfach vor dieses ganze Thema, so schlimm es ist, Moment, ich muss mal kurz hier. So schlimm es ist, einfach ein schönes Plus davor schreiben und sagen, diese Schöpfung steht auch unter einem ganz positiven Zeichen. Und das erste positive Zeichen ist, dass Gott den Menschen in diese Welt schickt oder in diese Welt stellt und er sagt, ihr als Menschen, ihr sollt genießen. Das ist mein erstes Plus, das ich gleich ausführen werde und mal gucken werde, was das bedeutet für uns. Ich glaube, das kann ein Ansatz sein dafür, dass wir gut mit dieser Welt umgehen, dass wir lernen zu genießen. Und das zweite Plus ist für mich das Thema Hoffnung. Wir fangen an mit dem Genießen. Wir dürfen genießen und ich glaube, wenn wir lernen, gut und bewusst zu genießen, dann tun wir auch dieser Schöpfung gut. Das ist meine These. Gott hat uns geschaffen als Genießer. Er hat den Menschen gesetzt in den Garten Eden. Damit fängt eigentlich so die Geschichte des Menschen an. Es ist eine gute Geschichte. Wir haben ja vorhin im Video, das fand ich so bezeichnend, dann kamen so die Menschen und eigentlich ja schöne Gesichter und auf einmal war die Musik total dramatisch. So, hast du gemerkt, im Film weiß man sofort, jetzt passiert gleich was. Ja? Jetzt kommt gleich jemand zu Tode. Der Mensch wird geschaffen und Gott setzt den Menschen in den Garten Eden. Wisst ihr, was Eden bedeutet? Dieses kleine Wörtchen. Das ist ein hebräisches Wort, das bedeutet Wonne. Der Garten der Wonne. Also es ist ein Garten, Wonne ist etwas, so höchstes Glück, höchstes Glücksgefühl. Das ist Wonne. Wir gebrauchen das Wort heute selten, schade eigentlich. Vielleicht fehlt es uns an dieser Wonne. Aber da hat Gott uns reingesetzt in einen Garten. Und es ist nicht irgendein Garten, sondern es ist ein Baumgarten. Und jeder, der das gelesen hat, damals im Orient, orientalischer Text, der hört sofort Garten mit einem ganz anderen Ohr. Weil im Orient gibt es nicht so viele Gärten wie bei uns. Also bei uns gibt es ja unheimlich viele Gärten. Jeder hat so sein kleines Gartenstückchen oder zumindest ein Töpfchen, den er seinen eigenen nennt, wo er dann eine Tomate oder so anbaut. Aber im Orient gab es, das Land war relativ kahl, es gab ab und zu mal ein Bäumchen, es war viel Steinwüste, es war nicht so fruchtbar. Wenn du einen Garten anlegen wolltest, dann musstest du gute Bewässerungssysteme einrichten. Und im alten Orient, wer kann sich ein gutes Bewässerungssystem leisten? Nur die allerreichsten der Reichen. Also ein Garten war ein Prestigeobjekt. Da hast du deinen Lustgarten, deinen Palastgarten, dein Liebesgarten, ja, dann konntest du damit protzen. Ich habe einen wunderschönen Garten, da kann ich entspannen und ausruhen. Ein Baumgarten, wo Früchte wachsen, ist im Orient erst recht was ganz Besonderes. Ein Garten, wo du einfach sitzt und genießen kannst, wo du die Bäume so vom Baum einfach, die Früchte einfach abpflücken kannst und beißt du einfach rein. Der Mensch wurde gesetzt, nicht auf ein nacktes Stück Erde und Gott hat nicht gesagt, jetzt fang mal an und bau mal irgendwas an, sondern dieser Garten war schon fertig. Dieser Garten der Wonne sitzt dich hin, dass du den Schaukelstuhl genieße. genießen. Dazu sind wir auch gemacht. Wir sind gemacht als Konsummenschen, um zu konsumieren. Konsum heißt nichts anderes, als das zu verzehren und zu verbrauchen, was an Gütern da ist. Das Gute, das da ist, zu verbrauchen. Wir sind geschaffen zum Genießen. Zum richtigen, guten Genießen, habe ich mir überlegt, passen zwei Dinge. Sonst fällt es mir ganz schwer zu genießen. Das eine ist Dankbarkeit. Und das andere, was ich brauche, um zu genießen, ist Zeit. Dankbarkeit und Zeit. Genießen kann ich, wenn ich dankbar bin. Wenn ich das, was ich habe, aus Gottes Hand nehme, wenn ich sage, danke, du setzt mich in einen guten Lebensraum. Gott hätte mich auch in einen anderen Lebensraum setzen können, wo ich nicht so viel habe. Er setzt mich in einen guten Lebensraum, wo was wächst, wo ich etwas habe, wo Güter zu finden sind. Und alles Gute kommt von ihm. Und im Alten Testament ist es ganz klar, wenn ich was bekomme, wenn ich die Ernte einfahre, wenn ich die Kartoffel esse, dann sage ich danke. Dann schaue ich nach oben und sage, wo kommt's her? Danke, du schenkst mir das, es ist deine Schöpfung. All das Gute habe ich von dir. Das ist dieser ganz normale Blick. Ich habe jemanden, der mir das gönnt. Ich habe einen Gönner im Himmel und ich sage einfach danke dafür. Dankbar bin, wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich jetzt gerade habe. Und dann merke ich, das ist eine unglaubliche Kunst. Genießen ist eine Kunst. Mit dem, was ich habe, was jetzt da ist, dafür dankbar zu sein. Zufrieden zu sein. Das ist echt eine Lebensaufgabe. Weil ich oft dann rüber gucke, was andere haben und mir denke, ach, das wäre schön, wenn ich das auch hätte. Es gibt dazu in den Psalmen gibt es ein paar Verse, die möchte ich euch vorlesen, die sind so bezeichnend für uns Menschen. Psalm 147 steht, singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Und dann steht hier, da kommt zum Bruch jetzt ist noch ja, Schöpfungsdank, hey, Halleluja. Und dann kommt, er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine Güte hoffen. Also während wir alles Gute genießen, fangen wir auf einmal an, darüber zu diskutieren, welches Pferd stärker ist. Wer hat mehr Pferdestärke unter der Haube letztendlich? Welches Ross ist stärker? Wir vergleichen. Wer hat mehr? Gott hat keine Freude an den Schenkeln des Mannes. Ja, wir fangen sofort an, wer ist größer? Wer hat mehr Macht? Wer hat mehr Einfluss? Wer hat mehr zu sagen? Gott hat keine Freude an diesem Vergleichen und an diesem Hin und Her. Ja, dieses alberne, wer hat mehr Pferdestärke? Das ist sehr top aktuell, dieser Text, gell? Sondern Gott hat Freude an den Menschen, die aus seiner Güte leben, die auf seine Güte hoffen. Und dann sind wir Menschen, die nach oben schauen und sagen, danke, du hast mir alles geschenkt. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, es reicht. Dankbarkeit ist eine Lebensaufgabe. Der Wissenschaftsjournalist Horst Stern, der ist mittlerweile schon verstorben, der hat es mal so formuliert, wir wissen oft bei Dingen, was der Preis ist. Du kannst sofort im Internet nachschauen, wie viel zahle ich dafür. Aber wir kennen oft den Wert nicht mehr der Dinge, weil wir nicht dankbar sind, weil wir es nicht nehmen aus Gottes Güte, sondern wir nehmen es für selbstverständlich. Weil wir haben es ja gekauft, das ist ja meins. Das Zweite, was ich brauche, um zu genießen, ist Zeit. Schnell irgendwas reinzuschlingen geht nicht. Geht schon. Ich habe gestern zum Beispiel Gestern hatte ich ziemlich viel Stress irgendwie. Es hat früh angefangen mit Kuchen und sonst was, Verkauf auf dem Fußballplatz und dann musste ich nachmittags noch arbeiten. Und ich war irgendwie ziemlich innerlich auch unter Druck und im Stress. Und ich habe gemerkt, ich habe gestern ganz übel gegessen. Ganz viel Weißmehl, Semmeln und Brezen und Kuchen. Und halt das, was schnell für mich verfügbar war, habe ich reingestopft und ich hatte echt Hunger. Also ich musste ständig essen. Ich habe gemerkt, wenn ich in Zeitdruck bin, dann genieße ich nicht, dann ernähre ich mich von lauter Schmarrn. Am Abend war es mir schlecht. Wir brauchen, um mit Sachen bewusst umzugehen und zu genießen, brauchen wir Zeit. Das ist mir da gestern wieder echt bewusst geworden. Aber wer hat heute noch Zeit? Es muss heute alles immer schneller gehen. Unser ganzes Wirtschaftssystem steht unter einem unheimlichen Zeitdruck. Und wir zeigen gerne mit dem Finger auf die Landwirte, weil wir sagen, schau mal, was die machen. Die kippen da irgendwelches Glyphosat auf die Felder und die versuchen irgendwie, es muss alles immer schneller gehen und immer noch mehr Ertrag bringen. Letztendlich haben die Landwirte das gleiche Problem wie alle anderen in der Gesellschaft auch. Immer schneller, immer mehr. Wir können doch irgendwie den Produktionszeitraum einfach ein Stück verkürzen. Wir können doch auch im Winter Tomaten anbauen. Wir können doch mit dieser. Als die Menschen angefangen haben, die Welt zu erforschen, da ist irgendwie in den Menschen so ein Gedanke entstanden, die Schöpfung oder die Umwelt, die könnte doch uns zu Nutzen sein. Wir könnten sie doch behandeln wie so eine Technik, der ich arbeiten kann. Ich kann sie modellieren, ich kann mit ihr arbeiten. Und es ist egal, wo du hinschaust, ob du auf die Landwirtschaft schaust, ob du in die großen Gewächshäuser guckst, wo Tomaten angebaut werden, die Technikkonzerne, es muss immer schneller gehen, immer noch mehr in einem unheimlichen Wachstumsdruck. Oder ob du in die Altenheime schaust und in die Pflegeheime, wo auch alles getaktet ist, hat man da heute noch Zeit? Diese Natur, in der wir leben, hat einen Rhythmus. Den hat Gott eingesetzt. Wir haben am Anfang von diesen 7 Tagen, das ist ein tolles Bild für den Rhythmus der Welt. Ja, die Woche ist nach 7 Tagen fertig, nicht nach 4 oder 5. Ja, ich kann zwar versuchen, da mehr reinzupressen und schneller, aber letztendlich hat diese Natur einen Rhythmus. Und wir Menschen haben uns gedacht, wir könnten noch diesen Rhythmus einfach ein bisschen verschleunigen. Einfach mehr Beats. In kürzeren Zeitabstand, einfach da. Wir können damit arbeiten und jetzt merken wir auf einmal, dass wir uns einen Rhythmus geschaffen haben, wo keiner mehr richtig mitkommt. Und diese Natur schafft es auch nicht. Zeit. Zeit zum Genießen. Zeit für unsere Seele, die auch diesem Rhythmus der Natur unterliegt, weil wir auch Menschen sind, Geschöpfe, weil wir auch überwiegend aus Kohlenstoffverbindungen bestehen, wenn wir uns mal in alle Einzelheiten zerlegen würden. Auch wir stehen unter diesem Rhythmus der Natur und quälen uns, weil alles schneller gehen muss. Wenn wir auf den Rhythmus achten, auf unseren eigenen Rhythmus, dann können wir vielleicht auch den Rhythmus der Schöpfung wiederfinden. Was wir nicht schaffen mit diesem Genießen, bewusst genießen, ist freilich, diese Welt zu retten, die Schöpfung Gottes. Das schaffen wir leider nicht. Das wäre ja schön, gell? Sagen würden, unser kleiner Einsatz verändert schon ganz viel. Aber vielleicht können wir ein Stück weit erstmal mehr unsere Seele retten und wir können verantwortlich umgehen mit der Schöpfung Gottes. Und jetzt sind wir bei meinem zweiten Punkt, den ich auch als ein Plus betrachten will. Und das Plus ist Hoffnung. Oder um es negativ zu formulieren, keine Panik. Es wird bei diesem Schöpfungsthema oft sehr viel Panik verbreitet. Und es ist eine Perspektive, die ist auch gut. Wir können nicht so tun, als wäre alles gut und es ist mal gut, mal schwarz oder rot zu sehen. Das ist wichtig. Das, was gerade uns so postuliert wird, müssen wir auch mal hören und zur Kenntnis nehmen. Aber wir Christen, wir müssen in dieser Hoffnungslosigkeit nicht untergehen. Weil wir wissen, an uns liegt's nicht. Wir können die Welt nicht retten. Wir sind nicht diese Erlöser der Schöpfung. Ich glaube auch nicht, dass wenn wir Menschen unser Verhalten ein bisschen ändern, dass wir wirklich alles aufhalten können. Geschweige denn, dass wir uns nicht so stark ändern werden in nächster Zeit. Und es gibt auch zu viele Staaten und Länder, die haben da überhaupt kein Bewusstsein dafür oder weisen das weit von sich. Oder zumindest gibt es Staatsoberhäupter, die sagen, da habe ich jetzt mit Klimawandel habe ich nichts zu tun. Das versuche ich eher zu stoppen, diese Maßnahmen. Aber wir Christen, wir haben Hoffnung. Weil diese Schöpfung einen Schöpfer hat, der diese Welt aber auch erlösen will und retten will. Ich möchte euch einige Verse vorlesen aus Römer 8 und die finde ich großartig. Paulus hat an dieser Stelle einen Einblick in die Geheimnisse Gottes, wo wir ein Stück weit jetzt was von erahnen können, was er da so weiß. Da sagt er, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene, alle Schöpfung ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Das ist auch ein interessanter Satz. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt und sehnt sich danach, dass die Herrlichkeit der Kinder Gottes, so steht es da, offenbar wird. Es wird der Tag kommen, an dem Gott einfach mal den Vorhang wegreißt und wir sehen, was er mit dieser Welt und mit seinen Kindern und mit diesen Menschen vorhatte. Und seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit seiner Kinder wird offenbar. Und an diesem Tag wird auch die Schöpfung erlöst werden. Und die Schöpfung, also alle geschafft, die ganze Welt, das ganze Universum, hat die Hoffnung, dass sie nicht verloren gehen. Dass nicht am Ende eine große Klospülung wartet und die Welt einfach runtergespült wird. Dass diese Schöpfung keine Wegwerfware ist, wo Gott zwar mal viel Zeit und Mühe rein investiert hat, diese Welt zu kreieren und irgendwann sagt er, naja, die Menschen haben es ein bisschen kaputt gemacht und ja, ist auch unterworfen der Vergänglichkeit, war alles Absicht, Wegwerfware, weg damit, wir schmeißen es weg, wir machen einfach was komplett Neues. Ja, Gott macht was komplett Neues, aber er wird das Alte, die Schöpfung, verwandeln zu etwas Neuem. Das ist die Hoffnung. Keine Panik. Wir haben eine Hoffnung, der Erlöser schon dasteht. Das bedeutet für uns jetzt nicht, manche Christen denken es so, ja, ist ja nicht mein Bier, ja, ich habe andere Aufträge, ich kümmere mich nicht um die Schöpfung, ich bin jetzt kein, sehe da irgendwie keinen Auftrag für mich, mir ist es ziemlich wurscht, weil die Welt ist jeder Vergänglichkeit unterworfen und wenn, dann muss das Jesus am Ende erledigen. So einfach können wir es uns auch nicht machen. Wenn Jesus diese Welt liebt, weil sie geschaffen hat, wenn er mit dieser Welt einen Plan hat, mit dieser Schöpfung, dann will auch ich als sein Kind diese Schöpfung achten und ehren. Dann will auch ich die Heiligkeit dieser Welt ernst nehmen, wahrnehmen. Dann will ich zum Genießer werden, und zwar zum bewussten Genießer. Nicht einer, der immer mehr und immer mehr. Konsum an sich ist ja gut, aber wir verstehen heute Konsum oft als Einkaufsstress. Es ist aber nicht so gedacht. Gott hat uns in den Garten gesetzt, dass wir genießen sollen, ganz bewusst genießen. Dass wir uns zufrieden geben sollen mit dem, was wir haben. dass der Apfel, den wir in der Hand haben, dass der uns glücklich macht. Für einen Moment. Und ich möchte enden mit diesem Bild. Das ist aus einem Musikvideo von irgendeinem Musiker oder Musikerin, glaube ich sogar, den ich gar nicht kenne, wo es auch um das Thema geht. Hey, wenn Gott diese Welt liebt, seine Schöpfung, die er wunderschön gemacht hat, dann will ich diese Welt auch gerne umarmen. Dann will ich sie auch lieben und ehrfürchtig und sorgsam damit umgehen. Und ich will mir bewusst machen, Gott hat einen Rhythmus in dieser Welt geschaffen, der gut ist, den ich achten will. Und ich möchte auch, dass meine Seele zu diesem Rhythmus zurückfindet. Wenn ich im Rhythmus der Natur bin, meine Seele, das ist gut. Das hast mich rausgebracht, Klaus. Also slow down. Lerne die Kunst des Genießens. Du bist der Schöpfer im Himmel und dich wollen wir preisen. Herr, schenk uns ein Herz, das dich lobt, das dich ehrt bei allem, was du uns schenkst, wenn wir es in der Hand haben, wenn wir es genießen dürfen, wenn wir es anschauen, dass wir einfach von Herzen dankbar sind. Dass wir im Moment leben und nicht schon wieder am nächsten Moment und dass wir uns nicht vom Stress regieren lassen und du weißt, wie schwer das ist und wie schwer uns das oft fällt und wie viel Druck da ist und wie viel Druck wir uns selber machen. Herr, schenkst, dass wir dieses Slowdown auch hinbekommen. Gib uns offene Augen, dass wir den Rhythmus der Natur beobachten und sehen können und uns dran freuen. Herr, und lass Menschen um uns herum erkennen, dass wir diese Welt lieben, dass wir sorgsam mit ihr umgehen, weil wir dich kennen, weil wir wissen, wo diese Erde herkommt, weil wir unseren Gönner kennen. Amen.